Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Wir ballern die Überstunden durch, essen hastig Mittag, am besten am Schreibtisch, oder lesen abends im Bett natürlich noch Arbeitsmails. Auch eine Studie der Techniker Krankenkasse zeigt, 2/3 der Berufstätigen haben das Gefühl, zu viel zu arbeiten. Und diese permanente Dauerbelastung macht uns kaputt. Deshalb reden wir heute darüber, wie wir achtsamer im Job und Studium werden können. Also mal in uns gehen, zu atmen und uns weniger stressen lassen. Dazu hört ihr 2 Achtsamkeitstrainer. Der eine arbeitet mit Studis an der Uni, der andere coacht Unternehmen, zum Beispiel Audi. Als erstes hier Bloggerin Susan Fengler. Sie postet auf Insta und auf ihrem Blog Sue Loves NYC zum Thema Achtsamkeit. Susan, wann ist dir denn aufgefallen, dass du achtsamer arbeiten solltest?
Ja, also ich habe früher in einer Redaktion gearbeitet und war da so für ziemlich viel zuständig, so als Online-Leitung. Und habe dann festgestellt, dass ich, wenn ich teilweise in so einem Arbeitsflow bin, dass ich dann so komplett in so einen Tunnel verfalle und nur noch irgendwie so darauf konzentriert bin, was ich gerade arbeite, und alles um mich herum quasi vergesse. Vergesse irgendwie mal aufzustehen oder auch einfach mal tief durchzuatmen. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich das vielleicht mal machen sollte, weil wenn man dann irgendwie so durchgepowert hat den ganzen Tag über, dann ist man auch richtig platt. Und ja, ich habe mir einfach keine Pausen gegönnt und das habe ich...
Wie hast du es mit Essen gemacht?
Gegessen habe ich, weil ich, ja, ich würde am liebsten ständig den ganzen Tag essen. Deswegen, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich so von Anfang an immer priorisiert habe, dass ich nicht am Platz gegessen habe. Also das habe ich schon relativ schnell gecheckt, dass das keine gute Sache ist, wenn man dann auch noch quasi vor seinem Computer Mittag isst.
Was hast du dann geändert? Also du hast gesagt, das mit dem Essen, das hattest du immer ziemlich gut drauf. Was ist mit den anderen Punkten?
Ja, also ich habe angefangen, Yoga zu machen tatsächlich. Und da habe ich geändert, dass ich das auch einfach mal so als Priorität in meinen Kalender geschrieben habe, weil ich festgestellt habe, dass solche Entspannungssachen oder Sport einfach auch schnell hinten rüber fiel, als ich sehr gestresst war, weil ich dann einfach abends quasi fertig war mit der Arbeit und dann am liebsten nur noch aufs Sofa und sofort ins Bett. Und dann habe ich einfach angefangen, Yoga zu machen und habe mir das wirklich auch in den Kalender eingetragen, so wie als Termin, und habe gesagt, okay, jetzt ist heute Abend um 19 Uhr Yoga und dann deswegen muss ich um 18.30 Uhr das Office verlassen, weil das ist mein Termin heute Abend. Und ja, das hat dann nach einer Weile ziemlich gut geklappt.
Na, immerhin. Das stelle ich mir auch ganz schön schwer vor, also sich das so einzugestehen und dann vielleicht mal so ein Kino-Chill-Date eher abzusagen. Und dafür dann rauszugehen und zu sporteln.
Ja, genau. Aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass es mir wahnsinnig gut tut, einfach dann auch mal körperlich was zu machen. Weil in meinem Job, also ich bin Online-Redakteurin, Bloggerin, ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch. Und dann habe ich gemerkt, dass es einfach wahnsinnig gut tut, auch mal irgendwie so eine Yoga-Session einzulegen.
Du hast gerade gesagt, du bist auch Bloggerin. Du bist ja auf Insta unterwegs, hast da so knapp 20.000 Follower. Da muss man ja schon ganz schön oft online sein. Wie machst du das, dass du dir da meine Auszeit schaffst und nicht immer nur Antworten, Antworten, Antworten?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also so irgendwie mal eine ganze Woche offline, das mache ich eher nicht. Aber mein Job macht mir auch Spaß, deswegen ist es meistens auch positiver Stress. Also das ist nicht irgendwie so...
Aha, ich höre raus, du bist also nicht so gut mit offline sein.
Ja, aber tatsächlich habe ich mir da so eigene Regeln geschaffen und da muss auch mein Mann mitmachen sozusagen. Also wenn wir zum Beispiel abends einen Film gucken oder eine Netflix-Serie oder Amazon Prime oder sämtliche Streaming-Dienste, dann wird das Handy weggelegt. Also das liegt auch nicht irgendwie auf dem Sofa, bei uns beiden nicht, damit man wirklich auch zum Beispiel jetzt den Film schaut und nicht dann irgendwie schon wieder irgendwie irgendwo scrollt und da sich irgendwie andere Sachen anguckt. Also ich habe so ein paar Regeln so bei uns zu Hause aufgestellt. Also auch zum Beispiel, dass mein Handy, das kommt nie ins Schlafzimmer. Das wird in der Küche geladen über Nacht und schaue ich abends nochmal drauf und dann gehe ich ins Bett und da ist dann aber nicht irgendwie mein Handy mit im Bett, das irgendwie mich blau anleuchtet.
Das heißt, Schlafzimmer ist quasi tabu, aber du postest auf Instagram ja aus deinem Privatleben. Wo ziehst du da die Grenzen?
Ja, da ziehe ich schon starke Grenzen. Also ich habe da ja, Sachen, die ich mitteilen möchte, aber ich mache jetzt keinen zu täglichen Livestream, wo man irgendwie alles ungefiltert mitbekommt, sondern ja, ich teile gerne Sachen, die auch vielleicht anderen helfen können für ihr Leben. Also Achtsamkeit ist zum Beispiel bei mir ein großes Thema auf dem Blog. Und da erzähle ich natürlich gerne auch aus meinen persönlichen Erfahrungen, aber ich mache jetzt nicht irgendwie so einen 24-Stunden-zu-Livestream.
Hast du das Gefühl, du hast es mit der Achtsamkeit so raus oder gibt es noch Bereiche, wo du sagst, na, da könnte ich echt noch besser werden mit?
Ja, also ich habe tatsächlich letztes Jahr eine Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin und zur Stressmanagement-Trainerin gemacht. Und da habe ich nochmal richtig viel für mich selber gelernt. Auch einfach Dinge, die ich dann auch weitergeben möchte, aber die ich jetzt auch einfach für mein eigenes Leben ja, implementiert habe, dass ich einfach davor ja, dann doch mal vielleicht irgendwie wieder in irgendeine Routine verfallen bin und nicht so auf mich geachtet habe. Und jetzt merke ich das immer sehr schnell im Alltag, wenn ich unachtsamer werde, dann kann ich das sehr schnell erkennen und dann dagegen arbeiten. Und ich glaube, das ist auch der Ausbildung so ein bisschen geschuldet, dass ich da jetzt nochmal das Augenmerk drauf habe.
Was ist denn so der erste Schritt, wenn man denkt, ich möchte im Job achtsamer werden mit mir?
Der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich Pausen zu schaffen. Und das ist, ich sage jetzt nicht, das muss jetzt nicht irgendwie sein, dass man auf einmal 2 Stunden Mittagspause macht. Das,
ich gehe mal eine Kippe rauchen, 3 Stunden später.
So, ciao, ich bin dann mal weg. Nee, sondern dass man im Prinzip einfach sich kleine Pausen schafft und dass man nicht auch, dass man auch selbst, wenn man morgens anfängt zu arbeiten, dass man davor sich erstmal ein bisschen sammelt und erstmal vielleicht einen Tee trinkt und dann erstmal in die E-Mails schaut und nicht so sofort schon so auf dem Weg ins Büro irgendwie sein Handy schon anschmeißt und da schon so halb gehetzt in der U-Bahn schon 3 Mails beantwortet, sondern dass man wirklich einfach erstmal achtsam in den Tag startet und sich dann zwischendurch einfach kleine Pausen nimmt. Und das kann wirklich auch einfach nur so eine Minute Pause zwischendurch sein, wo man einfach mal mit dem Stuhl zurückrollt und mal tief durchatmet und sagt, okay, kleine Pause jetzt für mich.
Okay, nehmen wir uns dann alle für morgen vor. Susan Fengler, habt ihr gehört, auf ihrem Blog Sue Loves NYC schreibt sie unter anderem über Achtsamkeit. Und das umzusetzen, also sich so ein bisschen rauszunehmen, das musste sie erst lernen. Früher hat sie sich gar keine Pausen gegönnt. Und jetzt geht sie schon in den Tag und macht das Ganze bewusst ruhiger.
Deutschlandfunk Nova. Achtsamkeit sei ein Schlüssel gegen Stress, das sagt Florian Seidel. Er ist systematischer Coach und leitet an der Uni Passau das Seminar Mindful Based Stress Reduction, kurz MBSR. Was das ist und wie Achtsamkeit im Studium funktioniert, darüber habe ich mit ihm am Telefon gesprochen, als er unterwegs war. Ich wollte als erstes von Florian wissen, warum sich Studierende für das Achtsamkeitstraining überhaupt bei ihm anmelden.
Also einer der wesentlichen Gründe ist, dass viele Menschen oder viele Studierende inzwischen, glaube ich, ein ausgeprägtes Stresserleben haben durch Prüfungen, durch viel Arbeitsdruck während des Studiums oder auch durch Sorgen ums Studium herum, seien es Geldsorgen oder berufliche Sorgen, was danach kommt. Und sie hoffen und denken, dass sie über Achtsamkeit einen Weg finden, besser mit diesem Stress umzugehen.
Und wie läuft dann so ein Seminar ab? Also ich habe gelesen, Bodyscan. Was passiert da?
Der Bodyscan ist eine dieser standardisierten Übungen in der Achtsamkeitspraxis. Das heißt, man wandert mit der Aufmerksamkeit Stück für Stück durch den Körper und schaut, was für eine Art von Wahrnehmung man dort findet. Ne? Also klassischer Bodyscan zum Beispiel beginnt in den Füßen. Man guckt, aha, ich spüre in meinen linken Fuß hinein, was spüre ich da? Aha. Es geht dabei nicht darum, Entspannung zu erleben oder etwas Bestimmtes zu spüren, sondern tatsächlich wie ein Scanner einfach zu scannen, welche Empfindung ist da, um einerseits zu lernen, die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten und die dort auch zu halten. Und andererseits so eine freundliche, beobachtende Wahrnehmungshaltung einzunehmen.
Ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen es auch so ein bisschen albern finden, wenn man dann sagt, naja, was fühlst du in deinem Zeh?
Ja, ich glaube, dass die aber nicht in diesen Kursen landen.
Weil also da kommen schon Überzeugte hin.
Ja, es kommen entweder die hin, die es wirklich brauchen und die finden es dann nicht albern, weil sie wissen, oder es ist ja Strohhalm sozusagen, oder es kommen Leute hin, die dem Ganzen gegenüber einfach schon offen sind.
Was ist denn so der Unterschied zwischen einer Meditations-App und deinem Training, sage ich mal ganz frech?
Mich kann man fragen und man kriegt eine Antwort. Das finde ich ist schon mal ein ganz hilfreicher Vorteil. Und ich glaube, Menschen gehen vielleicht also über die Beziehungsebene eher auch so ein bisschen in eine Selbstverpflichtung. Weil die Teilnahme an so einem Achtsamkeitstraining gegen Stress, damit verbindet sich für die Studierenden auch, dass sie für die Dauer des Kurses sich verpflichten, täglich zu üben. Und ich glaube, also wenn man nicht übt und dann der App gegenübersteht, ist es vielleicht harmloser oder man hat vielleicht weniger sozialen, Druck.
Was übt man denn da? So in sein Zeh reinzuspüren?
Ja, zum Beispiel, genau. Man übt den Bodyscan, der dauert ja etwa 35 bis 40 Minuten.
Wow.
Und den übt man mit einer Audioanleitung, also in dem Fall dann von meiner Stimme eingesprochen. Das fängt bei den Füßen an, geht bis zum Kopf und dann folgt noch eine kleine Atemübung. Das übt man zum Beispiel. Teil des Programms sind auch Körperübungen, die dem Hatha-Yoga entlehnt sind, also einfache Körperübungen und dann ganz klassische Formen der Sitzmeditation.
Das klingt spannend, aber auch ganz schön herausfordernd. Also nur so für Einsteiger dann erstmal sagen, naja, jetzt setze ich da mal 40 Minuten hin und spüre dich rein. Also ich finde das auch nicht so leicht.
Nee, ist es auch nicht. Also Achtsamkeitstraining hat oder kann auch eine mühsame Dimension haben oder ist Arbeit. Es geht wirklich darum, sich was zu erarbeiten. Das ist ein bisschen wie wenn man vielleicht Rückenprobleme hat oder eine schlechte Haltung und man denkt sich, das möchte ich besser machen. Dann muss ich ins Fitnesstraining gehen oder zum Physiotherapeuten und das ist selten gemütlich.
Wie zahlt sich denn das Training jetzt ganz konkret im Studienalltag aus?
Also es zahlt sich dadurch aus, dass man sich nach einiger Zeit besser konzentrieren kann. Störende Gedanken spielen keine so große Rolle mehr und es steigt einfach auch die faktische Fähigkeit zur Konzentration. Dann gelingt es einem besser, mit Ängsten oder Sorgen umzugehen, also die als das, was sie sind, zu sehen, zu akzeptieren und dann auch ihnen nicht mehr so viel Gewicht beizumessen. Insgesamt würde ich sagen, mehr Ruhe und mehr Leichtigkeit.
Das hört sich ganz hervorragend an. Achtsamkeitstrainer Florian Seidel, habt ihr gehört? Er arbeitet mit Studis an der Uni Passau. Sein Seminarmotto: Stay cool under pressure.
Deutschlandfunk Nova. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen.
Hahaha, ja, das Telefon klingelt wieder, aber ganz ehrlich, im Job ist es ja auch so schwer, achtsam zu sein. Zwischen Deadlines, Meetings und dann diesem Gebimmel, da sind bewusst kurze Auszeiten nicht einfach, gerade wenn wir im Büro hocken. Aber wie schaffen wir es, achtsamer im Job zu werden und haben mittlerweile die Firmen auch erkannt, dass achtsame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht ihren Job sogar besser machen? Darüber spreche ich mit Martin Stietzer. Er ist systemischer Berater und Achtsamkeitstrainer für Unternehmen, hat unter anderem auch für Audi gearbeitet. Achtsamkeit ist ja gefühlt ein totales Modewort. Was bedeutet denn das für Sie?
Bewusst im Hier und Jetzt zu sein, ohne zu bewerten und was verändern zu wollen und in die Präsenz zu kommen, also wirklich in diesen Augenblick jetzt. Weil am Ende des Tages in diesem Augenblick jetzt ja unser ganzes Leben passiert und je präsenter ich jetzt bin im Gespräch zum Beispiel mit Ihnen, umso wohler fühle ich mich, umso mehr bin ich in Kontakt. Und umso mehr kann auch das entstehen, aus meiner Erfahrung, was jetzt für diesen Moment wichtig ist.
Wenn man so hört, es gibt Meditationsräume in Unternehmen,
ja,
dann kommt man ja auch schnell in so eine ESO-Richtung. Warum machen da Unternehmen mit? Warum setzen die auf Achtsamkeit und nehmen das sehr ernst, scheinbar?
Immer mehr Unternehmen erkennen die Qualitäten der Achtsamkeit. Also für mich ist ein Meditationsraum einfach eine infrastrukturelle Komponente, ähnlich wie ein Präsentationsraum, ein Workshopraum, der quasi die Kultivierung der Achtsamkeit unterstützt. Und ich brauche dafür keine Räucherstäbchen und keine Klangschalen. Das ist nett, wenn ich das haben möchte, aber das ist eigentlich nicht entscheidend.
Also es geht um den Ort so.
Genau, dass ich einen Raum habe, wo ich mich ein Stück weit zurückziehen kann, auch innerlich quasi zur Ruhe kommen kann und wieder mit mir in Kontakt kommen kann. Und der Raum soll im Idealfall das unterstützen. Wenn ich eine gewisse Qualität kultiviert habe, eine gewisse, man sagt ja auch die Achtsamkeitsmuskulatur, wenn die eine gewisse Stärke bekommen hat, dann kann ich das immer und überall praktizieren sozusagen. Ich kann immer im Moment sein. Allerdings hilft es natürlich, Ich mache mal das Beispiel vom FC Bayern. Fußball spielen kann man überall. Ich kann auf der Straße Fußball spielen, ich kann im Hinterhof Fußball spielen. Hm. Aber es hat ja auch einen Sinn, dass der FC Bayern sich ein schönes Trainingslager baut.
Wenn ich jetzt so sage, ja, ich gehe jetzt immer 15 Minuten um den Block und dann bin ich nachher produktiver, in einer perfekten Welt, sagen denn meine Kolleginnen, ja, das klingt fantastisch, oder vielleicht auch meine Chefin, mein Chef, aber nicht alle Unternehmen ziehen da ja so mit. Kann ich trotzdem als Individuum mir diese Räume schaffen, selbst wenn es diesen echten Raum in der Infrastruktur nicht gibt?
Ich glaube ja. Also ich glaube, wir haben alle oft mehr Spiel- und Entscheidungsmöglichkeiten, als wir vielleicht meinen zu haben. Da hilft mir auch die Achtsamkeit, wirklich unterscheiden zu lernen, was ist denn wirklich jetzt wichtig, was ist dringlich und was ist vielleicht weniger wichtig. Was hilft mir auch, um den Anforderungen, die mein Alltag an mich stellt, quasi gerecht zu werden? Mhm. Und wo habe ich Verpflichtungen, aber wo habe ich auch Freiheiten, die ich nutzen kann? Und oft glaube ich ja, dass ich was tun muss. Und wenn ich das mal mit ein bisschen Abstand betrachte und mal genauer hinschaue, stelle ich vielleicht fest, ja, so ein Müssen ist es vielleicht gar nicht. Und vielleicht gibt es ganz andere Möglichkeiten der Gestaltung.
Wie gehen Sie denn als Achtsamkeitstrainer in Unternehmen vor?
Ja, für mich gibt es da einen Dreiklang, den ich entwickelt habe. Die erste Stufe ist die Einführung, die Sensibilisierung. Das heißt, ich erkläre, was ist das Thema Achtsamkeit und worin steckt der Mehrwert fürs Unternehmen. In der zweiten Stufe erfolgt dann das Training. Das ist essentiell, das ist so das Herzstück. Ähnlich wie wenn ich Klavier spielen möchte. Ja? Jeder weiß, dass ohne ein Training ich nie Klavier spielen kann. So, ja. Und in der dritten Stufe folgt dann die Vertiefung. Das heißt, da kann ich dann in Netzwerk gehen, ins Projekt, ins achtsame Organisationsentwicklung einsteigen.
Und jetzt mal vom Unternehmen zum Individuum, wenn ich jetzt einen ganz klassischen Bürojob habe, wie kann ich da achtsamer werden?
Mich spüren, kurz innehalten, zum Beispiel jetzt in dem Moment, wo ich hier auf dem Stuhl sitze, kann ich für einen Augenblick mir bewusst werden, dass ich einfach auf diesem Stuhl hier sitze. Zum Beispiel, indem ich meine Füße am Boden spüre oder mein Gesäß auf dem Stuhl.
Aber ich finde es schon echt eine Leistung. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe irgendeine Deadline im Nacken, und dann rast mein Herz und da dann zu sagen, ich setze mich jetzt hier mal bewusst nochmal hin und spüre mich, das finde ich ist wirklich schon eine echte Herausforderung.
Am Anfang ja. Viele Menschen, die zu mir kommen, die meine Trainings besuchen, finden das auch sehr, sehr schwierig. Einfach mal nichts zu tun. Also wir starten meine Kurse oder meine Vorträge starte ich immer mit einer Minute nichts tun. Und viele Menschen werden sich in dieser Minute erstmal bewusst, wie viel im Kopf geschieht, wenn außen nichts passiert. So. Nur wenn wir uns bewusst machen, dass wir 95% der Gedanken, die wir gestern gedacht haben, heute wieder denken, kommt da jetzt auch nicht so viel Innovatives dabei raus. Und deswegen glaube ich, ist es rentiert sich, das mal auszuprobieren, diese Gedanken im ersten Schritt mal wahrzunehmen und dann über Übung kann ich sie verlangsamen und beruhigen und dann entstehen Lücken. Und in diesen Lücken, da entsteht Innovationsraum. Und das ist ja das, was wir in der Regel brauchen, weil alles, was standardisiert werden kann, wird mit der Digitalisierung, der Mechanisierung, wird mehr und mehr von Robotern und Algorithmen übernommen werden. Und das, was übrig bleibt, was der menschliche Mehrwert ist, ist aus meiner Sicht einmal die Fähigkeit, was Neues zu schaffen, also Innovationskraft. Und zum anderen ist es Themen, die so komplex sind, dass sie eine Person nicht mehr alleine lösen kann, im Team zu schaffen.
So. Also Innovationsraum, dass ich quasi in der Lage bin, wieder freier zu denken?
Klarer und freier, ja. Ja. Den meisten Druck, den wir uns machen, machen wir uns das selber. Und es ist ja auch ein Stück weit vielleicht ein Muster, das wir erkennen können, dass ich glaube, gute Arbeit hat immer mit Blut, Schweiß und Tränen zu tun. Ja. Und wer am längsten im Büro ist und das Licht an- und ausschaltet, ist der beste Mitarbeiter. Ich glaube, die Zeiten sind in den meisten Unternehmen vorbei. Sondern es geht um den kreativen Geist und es geht um die gemeinschaftliche Lösungsfindung und da gelten
und auch ums Produkt und das Ergebnis. Ne? Das
absolut, ja. Aber das folgt dann aus meiner Erfahrung. Meine Projekte liefen am besten, je präsenter wir waren, umso leichter und umso schöner tatsächlich war die Arbeit und die Ergebnisse, die folgen dann.
Wie wirkt denn Achtsamkeit gegen Stress?
Ein Effekt ist, dass sich die Gedanken, nachdem ich es immer bemerkt habe, dass sich die Gedankenketten beruhigen können. Mhm. Viele Menschen finden danach wieder viel besser zum Schlafen. Also 80% der Menschen, gab es eine Studie, klagen über Schlafbeschwerden. Und nach einem Achtsamkeitskurs kann man das signifikant, das merke ich selbst bei mir und auch bei meinen Teilnehmern, verändert sich die Schlafqualität zum Positiven zum Beispiel. Ich werde gelassener in Stresssituationen. Ich behalte einen kühleren Kopf. Ich entwickle meine Empathie weiter, also wirklich die Fähigkeit, mit meinem Gegenüber in Kontakt zu kommen, was in der Arbeitswelt aus meiner Sicht immer, immer wichtiger wird. Und ich erhöhe meine Intuitionskraft. Das heißt, ich kriege wieder Kontakt zu meinem Bauchgefühl. Und oft brauche ich mich gar nicht so anstrengen, meinen Kopf zu zermartern, um dann die Lösung zu finden oder vielleicht noch den kreativen Gedanken zu haben, sondern ich kann mit meinem Bauch und meinem Kopf zusammen, kann ich die beste Leistung abrufen.
Wie schaffen wir das denn dann, dran zu bleiben? Also dauerhaft achtsamer zu sein und nicht wieder in alte Routinen zu verfallen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. ein Stück weit ist es eine gewisse Disziplin und eine Motivation. Am Ende stelle ich mir die Frage, warum stehe ich denn morgens auf? Und wenn die Motivation attraktiv ist, dann fällt es mir auch leichter, in die Übung zu gehen. Ja, wie wenn ich auf dem Marathon trainieren möchte, dann weiß ich auch, oh, wenn das Wetter nicht so schön ist, hilft ja nichts, dann muss die Schuhe anziehen und gehe trotzdem raus. Ne? Und am Anfang ist es aus meiner Erfahrung mit einer gewissen Portion Disziplin und eben positiver Motivation verknüpft. Und am Ende merke ich einfach, wie viele Dinge so viel leichter werden, dass es ganz natürlich wird, weiterzumachen, wie Zähne putzen.
Eine Ruhe strahlt dieser Mann aus. Martin Stetzer, habt ihr gehört, er ist Achtsamkeitstrainer für Unternehmen. Und irgendwie ist doch ein schöner Gedanke, dass es in unserer Leistungsgesellschaft scheinbar auch mehr und mehr Offenheit dafür gibt, sich mal rauszuziehen. Geil. Heute haben wir hier über Achtsamkeit gesprochen. Das ist ja ein bisschen so ein Modewort und klingt danach eh so Quatsch, aber es funktioniert. Forschende an der Uni Gießen haben die Wirkung von achtsam Meditieren untersucht und festgestellt, dass der Mandelkern, wo unser Angstzentrum sitzt, also im Gehirn, der wird kleiner. Ich fange jetzt auch gerade so ein bisschen mit Meditieren an und ich finde, doch, ja, es ist ganz schön befreiend, mal den Kopf so ein bisschen abzuschalten und sich ganz bewusst auf eine Sache zu fokussieren. Ob das jetzt im Job in so einer Mega-Stress-Situation auch so gut funktioniert, das ist eine andere Sache. Aber es ist ja schon mal ein guter Start. Also, gönnt euch eine Gedankenpause und wenn ihr dann wieder lauschen und denken wollt, dann hören wir uns. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis bald. Ach, und falls ihr noch mehr vom Ab21-Podcast hören wollt, kommt vorbei beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival am 6. Februar. Tickets, wisst ihr Bescheid, podcastfestival.de. Bis dahin.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.